Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.
Was bringt es uns eigentlich, wenn WissenschaftlerInnen jeden Tag an ihren Themen arbeiten und versuchen, Lösungen für ihren Fachbereich zu finden? Das versuchen wir hier in diesem Podcast herauszuarbeiten. Ich bin Matthias Pascottini und ich hänge hier regelmäßig echten Profis an den Lippen. Und heute wollen wir ein sehr aktuelles und wichtiges Thema besprechen. Es geht heute um die Menschen, die unser System unter anderem in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben. Es geht um die Gesundheits- und Krankenpflege. Und alle Infos dazu liefert uns jetzt Isabella Zechner. Hallo.
Hallo.
Was Sie machen, wenn Sie gerade nicht Interviews geben und wofür Sie brennen, erfahren wir jetzt.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Der Wordrap.
Ich bin
zielstrebig, innovativ und praxisorientiert.
Meine bisherige Berufslaufbahn.
Ich habe das Diplom der Allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege in Graz gemacht, habe das Studium der Gesundheits- und Pflegewissenschaften, also Bachelor, auch den Master an der Medizinischen Universität in Graz absolviert und habe mich darin in der Pädagogik und im Pflegemanagement spezialisiert. Meine Berufspraxis, also wirklich das Arbeiten in der direkten Patientinnenversorgung, habe ich später am LKH Universitätsklinikum in Graz gemacht und war dann später auch noch in der Pflegeentwicklung, in der Pflegedirektion tätig. Seit 3 Jahren bin ich jetzt an der Fachhochschule Joanneum am Institut für Gesundheits- und Krankenpflege als Lehrende tätig.
Mein Fachgebiet ist?
Neben der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege widme ich mich auch der speziellen Pflege bei Personen mit neurologischen Erkrankungen. Und ein weiterer Schwerpunkt, und das ist so ein bisschen auch mein Herzensthema, ist die Simulation im Studiengang.
Das fasziniert mich an meiner Arbeit.
Am meisten fasziniert mich natürlich die Zusammenarbeit mit unseren Studierenden und da vor allem die Entwicklung zu beobachten, also wirklich sie durchs gesamte Studium zu führen und dann wirklich zu professionellen und kompetenten Pflegepersonen zu machen und sie dann in die Praxis hinauszuschicken.
Um dieses Arbeitsfeld zu verstehen, muss man, glaube ich, zuerst einmal ganz wissenschaftlich abgrenzen, zu sagen, was ist Gesundheits- und Krankenpflege, was ist es nicht? Ist es, wenn ich zu Hause die kranke Oma pflege, schon Gesundheits- und Krankenpflege? Ist es das nicht? Wie schauen wir da aus?
Ja, also grundsätzlich ist zu unterscheiden, wir haben natürlich einen sehr, sehr großen Bereich in der Laienpflege. Also das ist genau das, was Sie angesprochen haben, das sind die Oma zu Hause zu pflegen. Das macht eigentlich auch noch 80% der Pflege aus. Gerade in Österreich, dass von Laien zu Hause gepflegt wird. Aber das, was hier bei uns am Studiengang unterrichtet wird, ist eben die professionelle Gesundheits- und Krankenpflege. Also wir bilden am Institut für Gesundheits- und Krankenpflege wirklich professionelle Personen aus, die eben den Beruf des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und Krankenpflege dann ausüben können.
Welche Berufsbilder gibt es in dem Bereich?
Ja, da gibt es mehrere. Den gehobenen Dienst, das ist eben der Abschluss mit Diplom und eben jetzt auch durch die Akademisierung mit Bachelor. Und es gibt aber auch noch Pflegeassistenzberufe, die impliziert eben die Pflegeassistenz und ganz neu die Pflegefachassistenz. Also das ist so der Kern der Pflege.
Und was tun die so?
Was tun die so? Ja, ich glaube, da schließe ich am besten mit den aktuellen Bildern aus den Medien an. Wir alle haben so das Bild im Kopf von Pflegepersonen mit Schutzausrüstung, mit Maske, mit Face Shield, die im akutstationären Bereich oder auch im Intensivbereich vor beatmeten Patienten stehen und invasive Tätigkeiten ausführen. Das ist natürlich ein großer Sektor, ein ganz wichtiger Sektor, also dieser Sektor Krankenhaus, aber auch OP, Intensivbereich, Ambulanzen. Das ist das eine, wo wir aus der Pflege arbeiten können. Aber das liegt mir besonders am Herzen, das auch zu erwähnen, ein weiteres Setting, also ein weiterer Bereich, wo Pflege einsetzbar ist und wo Pflege arbeitet, ist die mobile Pflege auch und die Langzeitpflege. Also das ist gerade auch ein Bereich, der in den nächsten Jahren immer stärker benötigt wird. Man muss sich einfach vor Augen halten, im Jahr 2050 wird mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung über 60 Jahre alt sein. Und da werden natürlich die Themenfelder von Demenz, Multimorbidität, chronische Erkrankungen natürlich immer lauter. Und das sind dann auch die Menschen, die professionelle Pflege benötigen werden. Deswegen ist es uns auch im Studiengang ein großes Anliegen, auch diese Bereiche stark zu propagieren und unsere Studierenden auch auf diese Felder vorzubereiten. Neben diesen Einsatzgebieten ist auch die Prävention, aber auch die Gesundheitsförderung, die Beratung und Schulung von nicht nur von Patienten, Klienten, sondern auch von Angehörigen ein großes Thema, das gerade jetzt auch in der Zukunft ganz bestimmt noch verstärkt Einsatz finden wird. Da spreche ich zum Beispiel auch von den Primärversorgungszentren. Also das ist ja auch ein Bereich, der in Österreich jetzt stark am Wachsen ist. Da findet Pflege hervorragend Einsatz. Also da bereiten wir auch unsere Studierenden darauf vor, dass das ein Betätigungsfeld sein wird. Und jetzt brandneu, also gerade in aller Munde, das Community Health Nursing. Das ist auch ein Einsatzfeld, das immer mehr kommen wird. Das ist im nordischen Raum schon ganz gut etabliert. Gab es früher auch schon einmal bei uns und erlebt sozusagen ein Revival. Da sprechen wir einfach von einer Pflegeperson, die im Gemeindesetting für die zu Pflegenden, aber auch für die Angehörigen Vernetzungsaufgaben auch übernimmt. Also die koordiniert Therapien, spricht sich mit anderen Gesundheitsberufen ab und ist aber auch ganz stark im präventiven und gesundheitsfördernden Sektor tätig. Also das sind Blutdruckschulungen, Beratungen zur Ernährung, zu Mobilisation und Bewegung, zu gesunden Lebensführung einfach. Und das sind ganz, ganz wichtige Einsatzfelder, wo Pflege arbeiten kann. Was unbedingt auch noch dazu gesagt werden soll, ist, dass Pflege ja nicht nur den 60-jährigen Patienten, der im Akutsetting liegt, behandelt, sondern wir pflegen ja tatsächlich über alle Altersspannen, das heißt vom Säugling bis hin in die Palliativpflege gehend, versorgen wir alle Menschen. Das ist auch eine Besonderheit des Studiums bei uns. Also wir sprechen hier von einer generalistischen Grundausbildung. Das ist auch etwas Neues. Also generalistisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir vom Säugling bis zum sterbenden Patienten alle versorgen und unsere Studierenden wirklich darauf vorbereiten, aber auch psychiatrische Themen aufarbeiten. Also auch der Bereich rund um die psychische Gesundheit findet bei uns in der Grundausbildung Eingang.
Da ist jetzt ein Wort gefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass die Bevölkerung immer älter wird, die Multimorbidität nimmt zu. Das bedeutet was?
Multimorbid bedeutet, dass ein gleichzeitiges Bestehen mehrerer Erkrankungen bei einem Patienten vorhanden sind. Und das Risiko nimmt eben zu, je älter jemand wird.
Mhm. Was muss man denn an Eigenschaften mitbringen, um in dem Bereich arbeiten zu können?
Ja, das deckt sich auch ganz gut mit den Bildern aus den Medien. Da ist schon auch viel Wahres dran. Also neben den körperlichen Eignungen ist es natürlich auch wichtig, einen großen Schatz an psychosozialen und auch kommunikativen Fähigkeiten mitzubringen. Also das Körperliche ist die eine Sache. Also ich weiß da ganz gut, wovon ich spreche. Ich habe selbst jahrelang in der Akutversorgung gearbeitet. Und da können 12-Stunden-Dienste zum Beispiel schon auch anstrengend werden. Also gewisse Fitness ist natürlich immer gut. Und die Ebene im psychosozialen und kommunikativen Bereich ist ganz, ganz wichtig, weil wir in der Gesundheits- und Krankenpflege mit Personen zu tun haben, die in Ausnahmesituationen sind. Also das ist keine normale Gesprächsbasis, wo vielleicht ein bisschen Smalltalk ausgeübt wird, sondern da geht es manchmal um Leben und Tod. Da geht es auch um schwerwiegende Diagnosen, die die Patienten bekommen. Es sind auch Angehörige involviert. Deswegen bedarf es von unserer Seite einem großen Maß an Empathie, Akzeptanz auch und auch Reflexionsfähigkeit, finde ich ganz wichtig. Natürlich sind es wunderschöne Begriffe und auch Fähigkeiten, die sich jeder wünscht, aber mit denen werden wir nicht geboren. Und deswegen ist es bei uns im Studiengang auch ganz, ganz wichtig, genau solche Dinge zu lehren, die Studierenden eben auf solche Situationen auch vorzubereiten. In der Pflege arbeiten wir auch im Team. Also das ist ja auch so eine Sache. Wir pflegen Personen nicht alleine gesund. Wir arbeiten immer in einem interdisziplinären Team, bestehend aus Ärztinnen und Ärzten, verschiedenen anderen Gesundheitsberufen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, Teamfähigkeit zu haben, also das als Fähigkeit auch mitzubringen. Ein bisschen Organisationstalent, und das ist meistens das, was uns Pflegepersonen noch ausmacht, die alle zusammenzuhalten. Und auch Kommunikationsfähigkeit innerhalb dieser Gruppe, also das ist ganz wesentlich. Und natürlich, wie es bei vielen anderen Feldern auch ist, ist es das Interesse und auch die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden, die man für den Pflegeberuf einfach mitbringen muss.
Wenn sich da jetzt jemand wiederfindet und sagt, ja, die Eigenschaften habe ich oder glaube ich, dass ich erlernen kann, was mache ich dann? Welche Ausbildungen gibt es? Was braucht man, um den Job ausüben zu können?
Ja, also wie bereits erwähnt, gibt es ja auch die Möglichkeit, in der Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz Fuß zu fassen. Das wird an den Landesschulen angeboten. Da gibt es auf deren Homepages ganz gute Infos, wo man sich bewerben kann und welche Voraussetzungen dazu notwendig sind. Und ansonsten, wenn jemand das Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege, also den gehobenen Dienst, anstrebt, dann ist er einfach bei uns an der FH Joanneum am Institut für Gesundheits- und Krankenpflege an der richtigen Stelle. Genau.
Warum haben Sie sich damals selbst dazu entschieden, in diesen Bereich zu gehen?
Ach ja, das war eigentlich ganz, das ist so gewachsen eigentlich. Ich habe das Studium der Gesundheits- und Pflegewissenschaft begonnen, ganz blauäugig. Gesundheit, ja, also das wird sicher gebraucht, das interessiert mich und bin dann hineingewachsen in das, dass man im Studium sehr viel an Theoriewissen gelernt hat. Und ich aber erkannt habe, ich möchte schon auch am Patienten arbeiten, wirklich mit den Menschen arbeiten und habe dann ein Praktikum gemacht auf der Universitätsklinik für Neurologie, wo ich dann eben später, nachdem ich das Diplom zur Gesundheits- und Krankenpflege absolviert habe, auch tatsächlich zu arbeiten begonnen habe. Und das hat mich fasziniert. Also gerade die Neurologie ist ja auch ein Feld, wo Pflege sehr viel eigenverantwortlich auch machen kann und wo ganz viele verschiedene Fähigkeiten gebraucht werden.
Unser Podcast soll für alle Interessierte sein, für jeden, der irgendwie was vom Thema mitbekommen möchte. Deshalb versuchen wir, Fachvokabeln möglichst zu vermeiden. Falls wir doch um ein paar nicht herumkommen, gibt es hier gleich im Vorfeld die Erklärung dazu.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
Invasiv.
Der Begriff invasiv wird in der Medizin und Pflege dazu verwendet, um diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu charakterisieren, die einfach in den Körper eindringen. Das ist zum Beispiel das Setzen von einer Kanüle.
Didaktik.
Das ist die Methode des Unterrichtens bzw. das Fach, wie man Wissen weitergibt.
Wie hat sich denn dieses Berufsfeld im Laufe der Jahre verändert? Ist es noch gleich wie damals, als Sie in den Beruf eingestiegen sind, oder ist es anders?
Es entwickelt sich ja generell mit zunehmender Technisierung, Digitalisierung, mit Forschung und Wissenschaft. Also das gerade in der Medizin explodiert das Wissen ja nahezu. Entwickelt sich natürlich auch die Gesundheits- und Krankenpflege sehr stark mit. Also das beobachte ich auch. Ich bin jetzt nicht lange weg vom Bett. Und inzwischen zum Beispiel hat sich da die digitale Dokumentation, die digitale Fieberkurve etabliert. Und es ist schon auch an Kompetenzen und an Verantwortungsbereichen für die Pflege schon mehr geworden. Also das muss man schon betonen, ja.
Wie sieht denn der durchschnittliche Arbeitstag von PflegerInnen aus?
Das kommt ganz auf Setting drauf an. Also ich kann für mich sprechen aus dem Akutsetting, dass wir haben Personen mit frischen Schlaganfällen versorgt. Also das war eine Überwachungsstation und das war so Dienstübergabe 6.15 Uhr. Ja, also sehr, sehr früh, Early Bird. Mhm. Dann ging es wirklich darum, diese Patienten Basis zu versorgen. Also wirklich, da ging es um Körperpflege, Ernährung, Ausscheidung, Mobilisation, Lagerung etc. Dann standen natürlich die Therapien an. Also da ist man dann in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten sehr gefragt, weil da geht es auch um Infusionstherapien, um medikamentöse Therapien. Und das, was mir am besten gefallen hat dort, war wirklich die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen, zum Beispiel der Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie auch. Also da auch wirklich im rehabilitativen Prozess mit dem Patienten einfach das Beste für ihn rauszuholen. Und ja, das geht so über den Tag. Wie gesagt, wir haben 12-Stunden-Dienste gemacht bis 18 Uhr, dann wieder zur Dienstübergabe an den Nachtdienst zurück. Und war sehr, sehr spannend.
Klingt fordernd. Jetzt liest man aber immer wieder, dass diese Berufe attraktiver werden sollen. Aus Sicht von jemandem aus diesem Sektor, wie macht man diese Berufe attraktiver?
Das ist eine gute Frage. Für mich ist der Beruf sehr, sehr attraktiv, also immer noch. Und ich vermisse die Zeit am Bett auch manchmal, also wirklich wegen dem Austausch mit den Patienten auch. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist einmal, eine gute Basis zu schaffen. Also je besser die Personen ausgebildet sind, desto besser kommen sie dann auch im Berufsalltag zurecht. Also wirklich sie mit einer Menge an wichtigen Kompetenzen und Fähigkeiten und Fertigkeiten auszustatten. Das ist einmal das Grundgerüst, das stehen muss, weil dann können sie auch wirklich gut handeln, gut agieren und sind einfach wirklich gut vorbereitet. Ja, Attraktivität hat aber auch damit was zu tun, was der Arbeitgeber bietet. Ja, also da ist gerade viel im Umbruch. Also das ist auch ein bisschen der Corona-Pandemie geschuldet, dass da jetzt wirklich hingeschaut wird. Da geht es einfach wirklich darum, gute Grundlagen zu schaffen. Sei es, also da geht es nicht nur immer primär um die Entlohnung, sondern auch um beispielsweise Attraktivität für Mütter zu schaffen, einfach dass die Dienstplangestaltung zum Beispiel, das ist ein ganz profanes Mittel, so gestaltet werden kann, dass Familie und Beruf gerade in so einem Tätigkeitsfeld gut vereinbar sind und einfach verschiedene Systemmaßnahmen, die getroffen werden müssen, dass das wirklich attraktiv wird.
Jetzt haben wir vor einigen Monaten auf unseren Balkonen für alle in diesen Berufen applaudiert und ich habe mich irgendwie fast währenddessen schon darüber geärgert, dass ich mir gedacht habe, gut, das ist jetzt der letzte Schritt und dann passiert erst wieder nichts, was die Situation dieser Menschen verbessert, aber offenbar passiert doch was. Ist Bewegung im Spiel?
Ja, also das nehme ich schon wahr. Also wenn man so in den sozialen Medien schaut, vor allem Berufsverbände machen sich stark. Es wird unter dem Motto Pflege spricht und Pflege wird auch gehört. Da passiert schon einiges. Also natürlich für die meisten Beteiligten nicht schnell genug. Aber ich nehme das schon wahr, dass sich da einiges tut. Also abseits vom Applaus benötigt es natürlich noch viel, viel mehr. Aber wie gesagt, ich glaube, da wird gerade ein Funke entfacht.
Jetzt schauen wir konkret mal zur Ausbildung. Mhm. Wie lernt man denn richtig mit kranken Menschen umzugehen?
Ja, also wir haben in unserem Studium das so strukturiert, dass das eigentlich auf drei Säulen aufgebaut ist, diese Wissensvermittlung. Der Kern, also das Wesentliche, da könnte man vielleicht sogar gleich ins erste Semester einsteigen, ist die theoretische Ausbildung. Also das wird wirklich vermittelt, wie es an einer Fachhochschule üblich ist, über Vorlesungen, Seminare, aber auch über Übungen. Und da wird halt wirklich dieses Basiswissen zur beispielsweise Anatomie, Physiologie, Pharmakologie, aber auch zu pflegerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Theorie vermittelt. Ja? Das Praktische, das ist etwas, was uns von anderen Studiengängen sehr stark unterscheidet, ist bei uns von großem Stellenwert. Also in kaum einem Studium wird so viel an praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wir sprechen dabei immer von Skills, vermittelt. Und das ist so quasi die zweite Säule, wo wir unseren Studierenden, also wirklich die einzelnen Techniken und Pflegeinterventionen nahebringen. Und dafür sind wir sehr, sehr gut ausgestattet. Wir haben eigene Demoräume, in denen wirklich Krankenzimmer nachgebaut wurden mit diesen höhenverstellbaren Betten, mit den Nachtkästchen dazu, einfach um Realität zu schaffen, aber auch wirklich alle Utensilien, die es auch auf einer Station geben würde beispielsweise. Das ist so die zweite Säule, wo die Studierenden einfach wirklich dieses praktische Erlernen auch selber üben dürfen und trainieren dürfen. Und dazu gehört natürlich auch das Thema des Praktikums. Also unsere Studierenden verbringen annähernd die Hälfte ihres Studiums im praktischen Setting. Das heißt, sie haben wirklich in jedem Semester Praktika, die sie absolvieren, wo sie wirklich im echten Leben mit wirklichen Patienten und Klienten ihr Wissen voranbringen. Was noch wichtig ist, ist einfach dieser Innovationscharakter, den wir da dem Ganzen verleihen, ist die Simulation, wo wir versuchen, einfach diesen Theorie-Praxistransfer für unsere Studierenden herzustellen und sie wirklich gezielt dann auf die Arbeit draußen vorzubereiten.
Dieser erste Praktikumstag, das erste Mal am Bett eines Patienten, ich stelle mir das wie pure Überforderung vor. Wie schlimm ist es?
Das ist, Gott sei Dank arbeiten wir mit der Praxis so gut zusammen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Es ist sogar sehr, sehr toll. Die Studierenden gehen ja nicht tabula rasa raus aus dem Studiengang und gehen ins erste Praktikum. Sie haben ja davor einige Monate an Theorie, also wirklich Basiswissen, das sie bekommen, praktische Fähigkeiten, Simulation schon. bevor sie das erste Mal ein Krankenzimmer betreten. Und durch die gute Zusammenarbeit mit den Praktikumsstellen ist es wirklich auch so, dass die Studierenden am ersten Tag eine Einführung erhalten. Also da gibt es wirklich zuständige Personen und da ist die Steiermark auch schon sehr, sehr gut aufgestellt. Das sind eigens ausgebildete Krankenpflegepersonen, die nennen sich Praxisanleiter, die dafür zuständig sind, mit den Auszubildenden den ersten Tag und auch, also die sind das ganze Praktikum über für die Studierenden verantwortlich, aber besonders für den ersten Tag sie einfach einzuführen, ihnen alles zu zeigen, die Station zu erklären, auch bei den ersten Patientenkontakten dabei zu sein. Also da ist niemand allein gelassen und ja, wie gesagt, da bedanken wir uns auch recht herzlich für diese gute Zusammenarbeit mit der Praxis, weil das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Jetzt ist ein paar Mal schon dieses Wort aufgeploppt, Simulation, Ihr Spezialgebiet. Was ist das konkret?
Simulation, ja, das ist im Grunde genommen eine ganz besondere Lehr- und Lernform. Das ist was sehr Innovatives bei uns in Österreich, muss ich jetzt auch sagen. In den USA, in Australien, aber auch in den nordischen Ländern gibt es das schon viel, viel länger. Und ursprünglich kommt das ja aus der Flugzeugindustrie, also aus dem Flugwesen per se, weil man draufgekommen ist, dass weitaus mehr als die Hälfte, also annähernd 70% der Fehler, die passieren, auf Defizite in der Kommunikation zurückzuführen sind. Also das geht, wenn ein Fehler passiert, meistens gar nicht darum, dass jemand nicht weiß, wie etwas geht, sondern da geht es sehr, sehr oft um Human Factors. Also das ist so wirklich das Thema des menschlichen Versagens, wo aufgrund einer Stresssituation, aufgrund von Lärm, aufgrund von Müdigkeit einfach Dinge passieren, die in Zusammenhang stehen mit Kommunikation, mit Teamarbeit, mit Aufgabenverteilung. Und die Flugzeugindustrie hat sich das zu Herzen genommen und darauf basierend wirklich verpflichtende Simulationstrainings eingeführt. Und die nennen das Crew Resource Management. Also da ging es dann auch wirklich darum, einzelne Abläufe gemeinsam mit der gesamten Crew in einem Simulationscockpit zu trainieren. Also da geht es nicht nur um den Flug im Flugsimulator, dieses Trockentraining, sondern auch alle Abläufe, die damit im Zusammenhang stehen oder auch für den Notfall, für den Ernstfall in einem geschützten Umfeld zu trainieren. Und genau das hat man dann auch für das Gesundheitswesen übernommen. In erster Linie ging es da aber um Notfälle. Also da hat man im medizinischen Bereich jetzt wirklich mit diesem Notfallstraining begonnen und zwar wirklich diesen Life Support im Sinne von reanimieren, beatmen, defibrillieren und da einfach wirklich auch diese Zusammenarbeit in diesem interdisziplinären Team, also diese verschiedenen Berufsgruppen, die da Hand anlegen, zu schulen. Und auch hier hat man aus Untersuchungen herausgefunden, also generell im Gesundheitswesen sind ja auch mehr als die Hälfte der Zwischenfälle, die passieren, auch wieder genau auf solchen Faktoren beruht, dass einfach Missverständnisse entstehen, dass Fehler in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit oder auch dass nicht klar ist, wer welche Aufgabe hat. Also genau das passiert auch im Gesundheitswesen, weswegen man auch hier mit dem Simulationstraining einen guten Weg gefunden hat, genau diesen Dingen vorab zu begegnen. Und das Notfallstraining, das ist ein großer Part, den Simulation einnimmt. Aber in Ländern wie beispielsweise den USA oder auch in Australien wird Simulation ja auch in der Pflegeausbildung tatsächlich angewandt. Und das haben wir uns zum Vorbild genommen und auch bei uns hier an der FH Joanneum Simulation für unsere Studierenden jetzt wirklich in den Studienplan aufgenommen. Und es wird wirklich auch vom ersten bis zum sechsten Semester durchgehend absolviert.
Und welche Handlungen werden da trainiert?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich erkläre vielleicht zuerst, wie man sich das vorstellen kann, wie das aussehen kann, weil wenn ich über das Flugwesen spreche, sieht man vielleicht so einen Flugsimulator vor sich und auch die Crew mit Checklisten und verschiedenen Dingen. Notfallstraining ist, glaube ich, auch noch gut sich vorzustellen. Das passiert meistens mit so lebensgroßen Puppen, wo wirklich mit Defibrillator und Beatmungsbeutel gearbeitet wird. Also das geht, glaube ich, auch noch ganz gut. Aber ja, gute Frage, Pflege, wie gehen wir das an? Ich habe vorhin erwähnt, wir haben in unserem Institut solche nachgebauten Krankenzimmer. Und dort haben wir auch unsere Nursing Anns liegen.
Nursing Ann.
Eine Nursing Ann ist eine Pflegepuppe. Das ist eine lebensgroße Puppe, die auch annähernd so schwer ist wie ein Erwachsener. Die kann blinzeln, die kann atmen, also da hebt und senkt sich der Brustkorb tatsächlich. Bei der kann man auch Blut abnehmen, also okay. Leitungen legen, also verschiedenste pflegetechnische Skills. Das haben wir im Format des Erwachsenen, aber auch Baby, also Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder. Und mit diesen Puppen, ja, wird eben Simulation durchgeführt, aber auch manchmal mit Laienschauspielerinnen. Also das ist ja auch, wenn man Pflege denkt, ich habe es vorhin auch erwähnt, es geht ja nicht nur um diese technischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch um Beratungsgespräche, darum auch sich wirklich in kommunikativen Situationen zu üben. Und da ist die Puppe nicht so gut geeignet, deswegen ziehen wir da gerne Laienschauspielerinnen aus der Praxis heran. Und das ist dann so eine Vermischung zwischen der Arbeit mit Puppen und mit echten Menschen, wo einfach die Studierenden wirklich Handlungen setzen können. Stehen wir vor der Herausforderung, dass ganz, ganz viele Personen in unserem Studiengang sind, Gott sei Dank, aber für die Simulation muss das eben anders organisiert werden, weil ja jeder oder jede einmal aktiv teilnehmen soll. Und jetzt haben wir Gruppen von 20 Personen. Und wir haben das für uns so gelöst, dass die Personen, die wirklich aktiv simulieren, also wirklich aktiv diese Pflegehandlungen durchführen, die machen das im Krankenzimmer. Und der Rest der Gruppe schaut via Videostream im Klassenraum zu. Also das ist eine
Public
ganz…
Viewing.
Ja, fast. Kann man sich so vorstellen. So eine wirklich technisch gute Lösung, wo eben über Kameras und eben eine wirklich gute Audiotechnik das übertragen wird, und die Studierenden, die zuschauen, lernen natürlich auch enorm viel davon. Also das sind wirklich hochauflösende Kameras. Wir Lehrenden haben auch eine Ausbildung dazu, wie man diese Dinge bedient und steuert. Also es ist immer einer von uns im Kontrollraum. Das ist auch so eine eigene Rolle, die der Lehrende dann einnimmt, der dann wirklich die Patientenstimme bei der Puppe zum Beispiel auch macht oder die Kameras einstellt, dem folgt, hinzoomt. Also dass da wirklich ein gutes Beobachtungssetting auch entsteht. Und ja, so kann man sich das vorstellen, wie es aussieht. Und was man konkret macht, kommt jetzt eben wirklich darauf an, wie weit die Studierenden sind. Wir simulieren ja wirklich vom ersten bis ins sechste Semester. Und im ersten Semester geht es ja wirklich grundlegend einmal darum, Hygienemaßnahmen, Grundpflege, Körperpflege beziehungsweise auch Sicherheitsaspekte zu gewährleisten. Und das ist für eine Simulation schon genug oft. Ja? Also das wird in der Theorie vermittelt. Danach haben die Studierenden Skilltraining, das heißt, sie können die einzelnen Tätigkeiten wirklich praktisch trainieren und üben. Und dann geht es in die Simulation. Und das stellt man sich dann am besten so vor, wir erstellen da so eine Art kleines Drehbuch, das nennt sich bei uns Szenario. Und da knüpfe ich jetzt schon an den didaktischen Hintergrund an. Das ist an so ein dreistufiges Modell gekoppelt, wo eben zuerst ein Briefing geschieht. Briefing bedeutet, dass die Mitwirkenden eine kleine Dienstübergabe erhalten, also eine Kurzinformation über den Patienten, über die Station, über die Erkrankung, der diejenige hat, und sie erfahren dann auch, was sie zu tun haben. Ja? Dieses Briefing erfahren auch die Studierenden im Klassenraum, die zuschauen, und die erhalten meistens auch noch konkrete Beobachtungsaufträge dazu, also die sollen dann ja später auch Feedback geben, und deswegen dieser Auftrag. Dann kommen wir zur zweiten Stufe, nämlich zum Acting, also wirklich zur Ausübung dieser Sequenz. Das dauert in der Regel nicht länger als 10 Minuten. Also da weiß man auch aus der Neurowissenschaft, gerade im Zusammenhang mit der Simulation, dass wenn das länger dauert, dieses Durchführen dieser Handlung, bleibt dann später in der kritischen Nachbesprechung nicht mehr so viel übrig. Also Da geht es wirklich um das Fokussieren von einzelnen Tätigkeiten, die dann wirklich kritisch hinterfragt und gedacht, mitbedacht werden soll von den einzelnen Mitwirkenden. Und da sind wir schon in der Stufe 3 und das ist das Allerwichtigste in der Simulation, nämlich das Debriefing. Debriefing meint dann eben dieses reflektierende Gespräch im Anschluss an die Handlung. Dazu kommen die Mitwirkenden wieder herauf in den Klassenraum. Da sind wir dann alle gemeinsam in diesem Raum und besprechen, was ist passiert, warum ist es passiert und was lernen wir daraus? Also ganz, ganz salopp formuliert. Es geht gar nicht um diese kritische Feedbackgabe, dass ich als Lehrender mit Fingerzeig irgendwie auf irgendwas hinweise. Nein, da geht es um dieses Selbsterkennen, was habe ich gut gemacht, wo habe ich vielleicht noch meine Schwächen, würde ich es wieder so machen, welche Entscheidungen habe ich getroffen, warum habe ich die getroffen. Und da soll, und das ist uns besonders wichtig, eine gute Fehlerkultur passieren. Also das kennen wir leider auch aus vielen, vielen Feldern. Wenn ein Fehler passiert, was ist die erste Frage?
Ja, wer ist schuld?
Wer was, genau. Mhm. Und es soll vielmehr darum gehen, warum ist es passiert? Ja, warum ist das passiert? Was habe ich dabei empfunden? Was habe ich erkannt dabei? Wie habe ich es wahrgenommen? Und genau das passiert in der Simulation. Und die Studierenden, und das geht ganz, ganz schnell, entwickeln dann auch ein Gespür für Situationen. Also diese emotionale Komponente, die in der Simulation mitschwingt, das hat eine ganz große Bedeutung. Da sagen wir auch immer, seien Sie froh, wenn ein Fehler passiert, seien Sie dankbar für jeden Fehler, der jetzt passiert, weil der passiert Ihnen draußen nicht mehr.
Ist dieser Fokus auf die Selbstverantwortung auch deswegen und auf die Reflexionsfähigkeit auch deswegen so groß, weil man eben im klinischen Setting oder draußen dann in der Berufswelt einfach sehr, sehr viel alleine und allein verantwortlich handeln muss und darf?
Absolut, ja. Also die Kompetenzfelder werden immer weiter. Man hat sehr große Verantwortung. Und das ist, ich sage es auch immer so, da geht es wirklich um was. Da geht es bei jedem Einzelnen, bei jeder einzelnen Tätigkeit geht es um einen Menschen dahinter. Und deswegen muss ich mich selbst als Pflegeperson ständig reflektieren. Warum mache ich das? Mache ich es auch richtig? Und welche Entscheidung ist jetzt in diesem Fall zu treffen? Und mit diesem hohen Verantwortungsgrad geht ja auch immer ein gewisses Stresslevel einher. Also das ist ja auch, wenn es zu Notfällen dann kommt oder einfach zu unvorhergesehenen Situationen. Da muss ich für mich eine Handlungsoption im Kopf haben. Und wenn ich eine Situation in der Simulation jetzt beispielsweise schon einmal erlebt habe, schon einmal gemacht habe, habe ich für mich ein Backup. Ja? Und dieses Backup, das da entsteht, weil ich das schon einmal gefühlt habe, dieses Stresslevel und schon einmal in dieser Situation war, einfach im geschützten Rahmen, wo ich weiß, okay, da kann mir nichts passieren, aber ich habe die Tätigkeit schon mal durchgemacht, kann ich sie dann im echten Leben einfach besser und sicherer ausführen, weil ich einfach einen Handlungsplan für mich schon zurechtgelegt habe.
Mir geht es gerade so und ich glaube, vielen anderen geht es möglicherweise auch so, die so reflektieren ihren Kontakt mit eben Gesundheits- und KrankenpflegerInnen. Und bei mir verschwimmt das ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, was haben jetzt Krankenschwestern gemacht, was waren die Pfleger? Wie teilen sich denn diese Tätigkeiten gerade im klinischen Umfeld auf? Wer macht da was?
Ja, das kommt auch wieder aufs Setting drauf an. Das kommt auch aufs Haus eigentlich sogar drauf an, also auf die verschiedenen Stationen auch. Grundpflege beziehungsweise also wirklich diese Basisversorgung der Patienten macht so gut wie jeder. Also das ist im Assistenzbüro verankert, wie auch in der diplomierten Pflege. Das kommt einfach wirklich auf das Setting drauf an, hin zu hochkomplexen Tätigkeiten beziehungsweise auch, wenn wir jetzt an den Intensivbereich denken, dazu braucht es wieder Spezialwissen. Personen mit der Bachelorausbildung können natürlich direkt auf der Intensivstation beispielsweise zu arbeiten beginnen. Da gibt es aber einen gesetzlichen Rahmen, also innerhalb von 5 Jahren müssen die dann eine spezielle Weiterbildung absolvieren, also eine Spezialisierung, also das ist bereits auch schon auf akademischem Niveau, die sie dazu berechtigt, in diesem Setting zu bleiben. Also das
Ich glaube, ich muss gerade einen großen Denkfehler in meinem Hirn bereinigen. Das, was wir landläufig und wahrscheinlich politisch nicht mehr ganz korrekt als Krankenschwester bezeichnen, ist auch was mittlerweile unter Gesundheits- und Krankenpflege fällt und was ihr ausbildet.
Absolut. Also die Schwester, sage ich immer, die gibt es nicht mehr. Seit der Gesetzesnovelle 2016 gibt es den Begriff Krankenschwester nicht mehr. Ich weiß, der wird wahrscheinlich noch lange, lange Zeit in der Gesellschaft haften bleiben. Wir sind diplomierte oder der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, die Gesundheits- und Krankenpflegerin eigentlich und der Pfleger. Und die Assistenzberufe sind Pflegeassistenten und Pflegefachassistenten.
Na schau, also mir kommt das Wort ab jetzt nicht mehr aus. Das ist ja beeindruckend, gerade lebensverändernd, was ich da lerne. Zurück zur Simulation. Was sind so besonders herausfordernde Szenarien für die TeilnehmerInnen?
Grundsätzlich ist eigentlich jede Simulation herausfordernd, weil man muss schon bedenken, die Studierenden begeben sich da schon auf eine Bühne immer. Also ich sage es ganz bewusst jetzt nochmal, Simulation ist kein Theater, ist kein Rollenspiel. Sie agieren dort als das, was sie sind, nämlich Auszubildende, aber es ist immer im Hinterkopf ein bisschen, da schaut jemand zu. Ja? Also von dem her ist jedes Szenario herausfordernd. Aber was wir so auch nehmen aus der Praxis, aus der Beobachtung, kommt es auch sehr auf den Typ drauf an. Für manche ist es, und das bauen wir auch bewusst ein, der Notfall, der passiert, das ist volle Stresssituation. Andere, die vielleicht zum Beispiel aus dem Rettungswesen kommen und da schon ein bisschen geübter drin sind, für die ist das jetzt gar nicht so stressig, das ist voll okay. Für die ist vielleicht aber wieder die Gesprächsführung, wenn es um heikle Themen geht, also ein bisschen herausfordernder zu sehen. Was wir jetzt in letzter Zeit ganz viel auch anstreben, ist die Szenarien, also diese Dinge, die durchgeführt werden, noch mehr mit der Praxis zu verbinden. Also da habe ich persönlich auch zum Beispiel eine Covid-Simulation abgehalten. Da haben wir eben den Entschluss gefasst, so jetzt gehen unsere Studierenden ins Praktikum. Draußen ist das Thema Schutzkleidung ganz groß und wir wollen auch dahingehend unsere Studierenden gut vorbereiten. Deswegen haben wir dann wirklich in alle, also durchgehend durch alle Semester, alle, die ins Praktikum geschickt worden sind, wirklich damit auseinandergesetzt, Schutzausrüstung richtig anzuziehen, dort mit einem vermeintlich Covid-positiven Patienten zu arbeiten. Und dann, und es ist ein bisschen tricky, Schutzausrüstung auch richtig wieder auszuziehen. Da passieren nämlich die meisten Fehler. Also das ist gar nicht so im Umgang mit dem Patienten selbst, dass so viel passiert, sondern das weiß man aus der Literatur, das richtige Ausziehen, also die Hygienemaßnahmen dabei beim Ausziehen der Schutzausrüstung, das haben wir auch konkret mit ihnen trainiert. Und da waren sie auch sehr dankbar. Also da haben wir auch ganz viele positive Rückmeldungen von den Studierenden bekommen, dass genau diese Simulation und dieses brandaktuelle Thema, dass sie das sehr gut auf die Praxis vorbereitet hat.
Für diesen ganzen Prozess, habe ich gelesen, gibt es dieses Lernmodell, den Circle of Learning. Ist das dieses dreistufige Modell, das wir schon hatten oder etwas anderes?
Das ist ein weiterer didaktischer Hintergrund. Das ist dieses stufenweise Vorbereiten der Studierenden auf diesen Gesamtprozess. Also das bildet genau das ab, was wir auch eigentlich im Studiengang gesamt gesehen verfolgen, nämlich diese theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema, das praktische Erlernen, dann das Simulieren dazu und dann geht es über in wirklich in die richtige Praxis, wo die Studierenden dieses Wissen und diese Erfahrungen in der Praxis anwenden können.
Wie erkennt man denn als Beobachterin oder Beobachter, was richtig ist, was falsch ist? Gibt es da einen Kriterienkatalog, wie zum Beispiel bei der Luftfahrt, wo man sagt, okay, diese Checkbox nicht erfüllt? Stelle ich mir ja bei teilweise auch so Soft-Skill-Themen schwierig vor.
Genau. Gehen wir eigentlich ganz davon weg, über Checklisten zu arbeiten. Natürlich würde es sich bei manchen manuellen, praktischen Fähigkeiten anbieten. Ja, das wäre leicht gesagt, aber das ist das große Aber. Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Hersteller von verschiedenen Medizinprodukten auch. Und ich sage immer, es gibt mehrere Wege nach Rom. Also das, was wir tun, ist wirklich prinzipiengeleitet zu handeln und auch auszubilden. Das heißt, es müssen gewisse Prinzipien erfüllt sein, damit eine Handlung richtig ist. Das bedient sich einer Hygiene, also immer. Hygieneaspekt ist riesig bei uns. aber auch das Prinzip der Sicherheit, also dass immer die Patientensicherheit an oberster Stelle steht und auch das sichere Anwenden von Produkten ganz, ganz wesentlich ist. Und innerhalb dieser Grenzen wissen die Studierenden auch, dass gewisse Anwendungsfreiheit besteht, solange diese wichtigen Prinzipien beherzigt werden. Und bei Soft Skills, also natürlich haben die Studierenden auch dahingehend Ausbildung, also die haben Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Kommunikation, aber auch in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege lernen sie viel über verschiedene Kommunikationstechniken und auch Modelle. Und wir sind da in der Beobachtung auch ganz gut geschult, was Mimik und Gestik angeht. Und wir wissen da schon genau, wo man jetzt wirklich hinschaut, wo man dann auch im Debriefing, also in diesem kritischen Gespräch nach der Simulation auch wirklich gezielt nachfragt. Also das kann schon eine Geste sein, die ausreicht, wo wir dann auch beobachten, da ist emotional auch was passiert. Ja? Dafür sind ja auch wir in unserer Simulationsausbildung geschult worden.
Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, in welche Richtung wird sich denn diese Ausbildung aus Ihrer Sicht entwickeln? Ich weiß, das machen WissenschaftlerInnen besonders gern, so Glaskugel schauen ist ja, genau ja. Euer Thema.
Absolut. Ja. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg bereits, weil wir mit der Simulation beispielsweise auch wirklich den Zeitgeist treffen. Das Thema ist natürlich, dass wir mehr Pflegepersonen am Markt brauchen. Also wir werden auch noch größer werden. Das ist auch jetzt bei uns an der FH Joanneum schon passiert. Wir haben mit Herbst 216 Studienplätze zu vergeben. Also diese Aufstockung auf mehr Studienplätze ist vorgezogen worden sogar. Wird aber noch höchstwahrscheinlich einiges passieren müssen, weil, wie gesagt, die Bevölkerungspyramide sich verändert und wir Pflegepersonen dringend brauchen. So vom Inhaltlichen her haben wir auch unser Curriculum gerade erst verändert. Also das sind wir auch immer up to date, um einfach wirklich die Inhalte und das, was wirklich wesentlich ist, um in der Berufswelt zu bestehen, einfach wirklich auch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Und ich denke, für uns, ja, im Team, also wir sind da schon ganz gut in der Aufbauarbeit, also der Aufbau hat doch nie aufgehört das ist und wird auch weitergehen. Und ja, das Wesentliche für uns ist einfach diese Konzepte, die wir haben, auch wirklich auf die Masse dann gut aufzuteilen und auch wirklich die Qualität so gut zu halten, wie sie ist.
Warum das für uns alle gut ist, dass sich die Frau Zechner so gut mit der Simulation von Pflegesituationen auskennt und daran laufend auch weiterentwickelt und weiterdenkt, erklären wir jetzt kurz und kompakt.
Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles?
Nicht nur die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Pflege ist, dass wir alle einmal Pflege brauchen können, dass Pflege eben nicht nur in akuten Krankheitssituationen wichtig ist, sondern auch präventiv und gesundheitsfördernd einwirken kann. Und je besser unsere Studierenden ausgebildet sind, desto besser wird auch die Versorgung in den verschiedenen Settings dann sein.
Damit sind wir jetzt im Endspurt. Das Gespräch ist so gut wie vorbei. Wir haben einiges darüber gelernt, wie PflegerInnen lernen, gut in ihren Jobs zu sein. Danke für die Einblicke, Isabella Zechner.
Danke.
Und euch sage ich auch danke fürs Zuhören und auch schon jetzt fürs Weiterschicken an andere Interessierte. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, werdet schlau und bleibt neugierig. Ciao.
Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.